Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von NZZ Live. Wir machen den Journalismus der NZZ erlebbar.
NZZ Akzent. Hier wird geschleudert und zwar richtig schnell. In der chinesischen Stadt Hangzhou, in einer Art Industriehalle, da steht eine Riesenmaschine mit zwei Armen. Journalisten, Forscher stehen da, wo nachher niemand mehr stehen wird, nämlich vor einer Zentrifuge. Und wenn die läuft, bewegen sich diese Arme im Raum blitzschnell im Kreis. Sven, kann man sagen, das ist so etwas wie eine überdimensionierte Salatschleuder?
Ja, das kann man sagen. Oder vielleicht wie ein Kettenkarussell. Mhm. Die Idee dabei ist, Materialien unter einen extrem hohen Druck zu setzen und dann zu sehen, was dann damit passiert. Und je schneller sich die Zentrifuge dreht, desto stärker wird der Druck. Chen Yunmin, der Chefwissenschaftler des Zentrums in Hangzhou, der hat diese neue Zentrifuge vor 2 Wochen vorgestellt. Für Chen Yunmin ist das ein großer Moment. In dieser Zentrifuge werden bis zu 20 Tonnen Material im Kreis geschleudert. Und durch die Geschwindigkeit der Zentrifuge ergibt sich dann eine 300 Mal so starke Beschleunigung wie die Erdbeschleunigung. In dieser Form kann das keine andere Maschine der Welt.
Okay, also schon ein Rekord, etwas Großes hier für China.
Ja, das ist wohl ein Rekord. Zwar hat die ETH Zürich vor kurzem ebenfalls eine leistungsfähige Zentrifuge für die Forschung eingeweiht, aber das Zentrum in China liegt vorn. Und diese neue Zentrifuge ist auch nur das neueste Beispiel dafür, dass China heute eine Wissenschaftssupermacht ist. Und an der kommt der Westen nicht mehr vorbei.
China gibt bei der Forschung immer mehr den Takt vor und droht gar in manchen Bereichen den Rest der Welt abzuhängen. Wie ist es so weit gekommen? Das klären wir mit Wissenschaftsredaktor Sven Tietz. Ich bin Nadine Landert. Sven, zuerst zurück zu dieser Zentrifuge. Warum ist die denn so von großer Bedeutung?
Also die wird für verschiedene Zwecke eingesetzt, zum Beispiel dazu, um neue Materialien zu untersuchen und sie auch herzustellen, eine Synthese also. Firmen brauchen robuste Materialien für viele Anwendungen. Eventuell sind diese neuen Materialien dann auch relevant für die Rüstungsindustrie. Mhm. Zum Beispiel um Raketen oder Waffen, die große Drücke aushalten müssen. Außerdem kann so eine Zentrifuge wichtig sein, um Forschung im Bereich der Erdwissenschaften zu betreiben. Also man kann damit vielleicht starke Erdbeben reproduzieren. Man kann die Sicherheit von Staudämmen bei Erdbeben überprüfen. Außerdem wollen die Forscher die Effekte von Tsunamis auf den Meeresboden untersuchen.
Und du sagst jetzt, dass diese Zentrifuge nur ein Beispiel ist. Wo zeigt sich das denn noch, dass China jetzt in den letzten Jahren zu einer wissenschaftlichen Supermacht aufgestiegen ist?
Ja, das zeigt sich in vielen Bereichen. Und ein weiteres Beispiel ist ein Forschungsschiff für Tiefenbohrungen, das vor kurzem eingeweiht wurde.
Chinese President Xi Jinping sent a congratulatory letter celebrating the delivery of the country's first domestically growing deep ocean drilling vessel.
Der englischsprachige Kanal des staatlichen Fernsehsenders in China hat prominent darüber berichtet.
Behind me, towering over the ship is where the magic happens, a massive drilling rig.
Und was kann denn dieses Forschungsschiff für Tiefenbohrungen?
11,000 meters beneath the sea.
Ja, dieses Schiff hat offenbar die einzigartige Fähigkeit, bis in eine Tiefe von 11,000 Meter unter den Meeresboden zu bohren. So tief konnte man das bisher mit keinem anderen Forschungsschiff. Mhm. Also zum einen ist es dafür wichtig, um zu wissen, was nun eigentlich so tief unter der Erde sich befindet, welches Gestein, welche Eigenschaften so ein Gestein dort hat. Mhm. Und zum anderen wollen die Forscher mit Hilfe dieses Schiffs auch noch besser verstehen, wie sich die Kontinentalplatten bewegen. Ja. Und schließlich würden sich die Forscher gerne einen langgehegten Traum von Geologen erfüllen, nämlich unter die Erdkruste bohren, bis in den darunterliegenden Erdmantel. Das hat man bisher noch nie geschafft.
Okay, also auch hier wieder ein Rekord, diese Zentrifuge, dann ein Forschungsschiff für Tiefseebohrungen. Reicht das denn aber schon, um zu sagen, China ist hier eine Wissenschaftssupermacht geworden?
Naja, dafür braucht es noch ein bisschen mehr, aber es gibt tatsächlich eine ganze Reihe von Beobachtungen, die darauf hinweisen. Mhm. Neulich hat zum Beispiel ein großes Wissenschaftsmagazin eine Liste veröffentlicht und nach dieser Liste befinden sich 8 der 10 erfolgreichsten wissenschaftlichen Institutionen in China.
Wow, das ist schon groß.
Das ist groß. Da ist nur eine in den USA und eine aus Deutschland dabei und alle anderen 8 sind aus China. Und außerdem gibt es Studien, die eben auch zeigen, das sind nicht nur mehr Studien, die aus China kommen, das wäre ja noch kein Nachweis, sondern die Qualität der wissenschaftlichen Publikationen aus China ist auch deutlich besser geworden in den letzten Jahren.
Und das aus sämtlichen Bereichen?
Besser geworden ist es sicherlich in allen Bereichen, aber besonders herausstechen die Ingenieurwissenschaften, die Elektronik, die Materialforschung und ganz allgemein die Physik und die Chemie.
Und ist es denn überraschend, dass China jetzt so aufgeholt hat?
Also, dass sie aufholen, das war zu erwarten. Das Tempo allerdings ist schon verblüffend, ich glaube auch für viele Fachleute, gerade in den letzten 20 Jahren. Also das kann ich auch aus der eigenen Erfahrung berichten. Als ich vor gut 20 Jahren noch an der Uni war, kamen manchmal chinesische Gastwissenschaftler und da war es so, dass man deren Englisch kaum verstand. Die Vorträge waren sehr unstrukturiert und die Resultate waren auch nicht so überzeugend. Das hat sich in den letzten 20 Jahren deutlich verändert. In diesem Jahr war ich an einer Forschungskonferenz und habe reihenweise exzellente Vorträge von chinesischen Wissenschaftlern verfolgt.
Und du sagst, dass vor allem das Tempo überraschend ist, dass sie so schnell aufgeholt haben. Wie ist es China denn gelungen?
Das hat sicherlich mehrere Gründe. Ein sehr wichtiger ist die Ausbildung. In den vergangenen 20 Jahren haben in China jedes Jahr mehr Studenten einen Doktor gemacht, und zwar in einem der MINT-Fächer, das ist Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, mehr als in den USA, in jedem einzelnen Jahr. Mhm. Und diese Fächer sind nicht nur wichtig für die Forschung in China, sondern sie versprechen den Studenten dann später einfach einen anständigen, einen gut bezahlten Job. Mhm. Es gibt Schätzungen, wonach in diesem Jahr in China mehr als 77.000 Studenten in den MINT-Fächern promoviert werden, während es in den USA nur 40.000 sind.
Das ist ja dann schon ein Vorteil für China, wenn da mehr Nachwuchs kommt in diesem Bereich. Aber das alleine reicht ja nicht, um solche Durchbrüche jetzt zu erreichen, wie eben diese Zentrifuge oder das Forschungsschiff für Tiefseebohrungen, oder?
Nein, nur studieren reicht dafür nicht. Es braucht eben auch den intensiven Austausch mit dem Ausland. Und ein weiterer Grund für das Aufholen von China, das ist, dass sich die Ausrichtung der Forschung in China verändert hat.
Inwiefern? Also von wo nach wo?
Ja, also früher war in China die Forschung vor allen Dingen auf Anwendungen ausgerichtet, so wie in vielen Schwellenländern. Und inzwischen spielt die Grundlagenforschung doch eine immer größere Rolle.
Was heißt das genau?
Grundlagenforschung, das ist im Grunde genommen die Forschung, die ein ganz neues Verständnis in einem einzelnen Fachbereich schafft. Das hat dann keine direkten praktischen Anwendungen. Man fragt als Forscher einfach danach, wie funktioniert, warum funktioniert etwas und stellt ein Konzept auf, eine Theorie vielleicht. Es geht dann nicht darum, ein Problem zu lösen, ein ganz konkretes Problem.
Mhm. Und diese Grundlagenforschung ist besonders wichtig jetzt auch, um vorne mit dabei zu sein.
Ja, genau. Nehmen wir mal das Beispiel Zentrifuge. Mit so einer Forschungszentrifuge lassen sich vielleicht neue Materialien entwickeln, neue Materialien verstehen. Und dann kann man direkt übergehen auf die Anwendung und muss nicht erst warten, bis einem das Ausland die Erkenntnisse über diese neuen Materialien geliefert hat.
Kurz gesagt, mit Grundlagenforschung mehr Durchbrüche.
Vor allen Dingen früher. Mehr und frühere Durchbrüche, genau.
Wir sind gleich zurück.
Bei vielen ist die Sorge groß, nach der Pensionierung nicht genug Geld zu haben. Wie können junge Leute motiviert werden, so bald wie möglich in ihre Vorsorge zu investieren? Darüber diskutiert NZZ Live mit Experten am 23. Oktober. Weitere Informationen und Tickets unter nzz.ch/live.
Wenn China jetzt als autokratischer Staat eine Wissenschaftssupermacht wird, dann ist das ja wohl nur möglich, wenn auch der Staat dahinter steht und nicht nur dahinter steht, sondern sehr stark unterstützt. Wie macht China das?
Ja, in manchen Bereichen investiert China so viel in die Forschung wie kein anderes Land im Westen. Zum Beispiel bei der Kernfusion, die eine neue Energiequelle für uns bereitstellen soll. Dort ist China Vorreiter in der Forschung. Mhm. Für den chinesischen Präsidenten und für die Kommunistische Partei haben Wissenschaft und Technologie wirklich Priorität. Es ist auch einfach so, dass ohne Innovationen in der Forschung Wirtschaftswachstum dauerhaft nicht zu halten ist. Mhm. Und offenbar ist dieses autokratische Einparteiensystem flexibel genug, um das hinzubekommen. Auch die Sowjetunion war damals ja so ein autokratisches Einparteiensystem, aber jenem System fehlte damals diese Flexibilität, um so ein Forschungssystem auf die Beine zu stellen, das dauerhaft immer bessere Forschungsleistungen abliefert.
Kann es auch sein, dass der Westen da China ein bisschen unterschätzt hat, gerade wegen diesem politischen, autokratischen Einparteiensystem?
Ja, in der Tat. Man hat sich wahrscheinlich wegen des politischen Systems und wegen der kulturellen Unterschiede in Sicherheit gewiegt und nicht angenommen, dass China derart schnell aufholen kann.
Der Punkt ist jetzt aber, China hat aufgeholt. Du sagst, China ist eine Wissenschaftssupermacht. Und die Frage, wie geht der Westen jetzt damit um?
Ja, für die Länder des Westens, unsere freiheitlichen Demokratien, stellt das natürlich eine Art Dilemma dar. Einerseits haben wir Angst vor dem Klau von Ideen. Wir wollen nicht, dass unsere Forschungsergebnisse ausspioniert werden. Wir haben vielleicht auch Angst, dass Ideen aus der Forschung im Westen für die militärische Nutzung in China verwendet werden. Und nicht umsonst haben Geheimdienste in den letzten Jahren immer wieder davor gewarnt, mit China allzu blauäugig zu kooperieren. Und auf der anderen Seite ist es für den Westen natürlich sehr wichtig, an dem Fortschritt in China teilzuhaben, ihn zu beobachten, die neuesten Entwicklungen nicht zu verpassen. Nehmen wir nur das Beispiel Elektroautos oder die hoffentlich in Zukunft einmal kommenden Kernfusionskraftwerke.
Heißt das aber vielleicht, dass Kooperationen einfach nur in bestimmten Forschungsbereichen möglich sind?
Ja, das ist sicherlich ein Grundsatz für jede Strategie im Umgang mit der wissenschaftlichen Forschung in China. Nehmen wir wieder das Beispiel Zentrifuge. Wenn mit Experimenten neue Materialien erforscht werden sollen, dann riskiert man natürlich, dass die Ergebnisse später in der militärischen Nutzung landen.
Also Materialien für Waffen, Raketen etc.
Genau. Aber es gibt durchaus Forschungsbereiche, wo die Kooperation weniger Bedenken hervorrufen würde. Nehmen wir mal die Geologie oder die Umweltforschung. Wenn Forscher neue Pflanzenarten entwickeln wollen, die dem Klimawandel besser standhalten, dann können beide Seiten von den Kooperationen sehr profitieren. Und wenn man sich komplett verweigern möchte, gar nicht mehr mit China kooperieren will, nur weil man diese politischen Bedenken immer hat, dann droht man sich abzukoppeln von dem Fortschritt. Und das wäre dann für den Westen eben auch nicht gut.
Also hier gilt es abzuwägen und klar zu schauen, wo macht es Sinn und wo ist es vielleicht bedrohlich, mit China zu kooperieren. Besteht aber generell die Gefahr, dass China den Westen jetzt komplett den Rang abläuft in der Wissenschaft, in sämtlichen Forschungsbereichen?
Ganz so weit ist es sicherlich noch nicht, aber der Westen sollte auf jeden Fall stark in die Ausbildung investieren. Und im Blick haben, dass der Vorsprung von China da nicht zu groß wird. Noch haben die USA, noch hat Europa einen Vorsprung in bestimmten Forschungsinstitutionen. Und die Frage ist natürlich auch, kann es China schaffen, diesen Vorsprung immer weiter auszubauen, ohne dass sie die wissenschaftliche Freiheit gewährleisten, wie wir sie im Westen kennen?
Bislang scheint es keine Hürde gewesen zu sein, dass China vielleicht nicht dieselbe wissenschaftliche Freiheit wie wir kennt.
Bisher hat es den Aufholprozess nicht verhindern können, aber langfristig bestehen da durchaus Zweifel, ob das China gelingen wird oder den Forschern mehr Freiheit zuzugestehen.
Sven, vielen Dank.
Gerne, Nadine.
Und wo China auch ganz vorne mit dabei sein will, ist im Weltraum. In der aktuellen Folge vom Podcast NZZ Geopolitik geht es um die Bewaffnung des Weltraums und welche Nationen da weit vorne liegen. Und wer noch mehr wissen will zur Kernfusion, was jetzt auch mit Sven ein Thema war, dem empfehle ich den neuen Wissenschaftspodcast NZZ Quantensprung. Alle Links findet ihr in den Shownotes. Und das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.